oder anderen ist vielleicht der Fernsehpfarrer Johannes Kuhn noch in Erinnerung. Der hat immer das Wort zum Sonntag und auch im Radio immer wieder etwas Geistliches gesagt. Und er schreibt am Ende seines Lebens: Aufbruch in ein neues Land. Solch einen Aufbruch im Glauben sehen wir bei Abraham und seiner Frau. Ja, jetzt, was können wir denn von diesem knorrigen alten Abraham überhaupt noch lernen? Von Pythagoras können wir Mathematik lernen. Der hat ja den Satz des Pythagoras erfunden, ja, der da lautet: In einem rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über der Hypotenuse gleich dem Quadrat der beiden Katheten. Wow! Kann das nochmal wieder jemand wiederholen? Es bleibt dabei. Da können wir Mathematik lernen. Und die Schüler, die haben, als Lehrer bin ich auch immer ein bisschen nah an den Schülern dran, deswegen habe ich das Beispiel genommen. Bei dem können wir es rechnen lernen. Bei Albert Einstein, das war ein Ulmer, auch ein Schwab, ja, der hat die Relativitätstheorie erfunden, herausgefunden, und die lautet so ungefähr: grundsätzliche Gleichberechtigung aller räumlich-zeitlichen Koordinaten. Ich frage jetzt auch gar nicht ab, was das so ist. Ich weiß es auch nicht so genau. Da könnten wir das logische Denken lernen. Das hat er herausgefunden. Ja, und Fußball lernen kann man beim FC Bayern oder beim HSV. Gestern ging es halt die Hose mit Werder, ich war im Stadion, bin auch Schiedsrichter noch. War natürlich eine heftige Abfuhr. Aber da kann man Fußball spielen lernen. Jetzt haben wir ein anderes Beispiel. Abraham, der Sohn Terachs aus Ur, mit seiner Frau Sarah und dem Neffen, dem Neffen Lot marschiert er los in ein Land, was Gott ihm zeigen will. Und dieser Abraham, der läuft ja nicht aus Jux und Tollerei, er sagt halt, ja, jetzt brauche ich ein bisschen andere Luft, Luftveränderung tut gut, im Alter. Nein, er hat von Gott den Auftrag bekommen. Und das wollen wir jetzt mal lesen. Ich habe deswegen Ausländer auf allerhöchsten Befehl überschrieben, weil Johannes Busch, das ist der Bruder von Wilhelm Busch, ein Büchlein geschrieben hat, Ausländer auf Befehl. Köstlich zu lesen, gibt es nur nicht mehr, nur noch im Antiquariat, kann ich wärmstens empfehlen. Und der entfaltet auch das Leben Abrahams in unterschiedlicher Weise. Wir wollen einfach mal 1. Mose 12, 1 bis 4 lesen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, der dich segnet, und verfluchen, der dich verflucht. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Lot zog mit ihm, Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Lieber Herr, lass uns das jetzt richtig begreifen, was das heißt, Glauben lernen. Amen. Ja, und nach 175 Jahren verabschiedet sich Abraham, lässt sich begraben in der Höhle Machpela. Kann man an ihm etwas kapieren? Kann man an ihm etwas begreifen? Kann man an dem Abraham wirklich etwas lernen? Historiker winken ab und sagen: Nein, das ist eine Mythengestalt. Ja, was soll man da schon? Das sind so ein paar Legenden, die sich drum rumranken. Kritiker schütteln die Köpfe und sagen: Ach du liebe Zeit, das sind doch nur Geschichten von Kameltreibern. Und Zyniker sagen: Du, das ist ein Beduinenscheich und mehr nicht. Der hat Nomadenblut und das war's. Jetzt kommt aber Paulus und sagt: Ja, das ist im Römerbrief der Vater des Glaubens. Hebräer auch. Der Jakobus sagt, das ist uns ein Vorbild des Gehorsams. Der Hebräerbrief setzt Abraham ein Ehrendenkmal im Kapitel 11, die Reihe der Glaubensväter. Und Blaise Pascal, der Mathematiker, hat in seinem Gürtel, die haben ja damals sowas zum Schnüren gehabt und so eingebunden, hat er einen langen Zettel gehabt, da stand drauf, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten, der Gott Jesu Christi. Auch uns muss dieser Name bei diesem Thema Glauben lernen wieder ganz neu, ja, wichtig werden. Glaube ist kein mathematischer Lehrsatz, ist auch keine wissenschaftlich angeordnete Sache. Glaube ist und bleibt immer ein Geschenk, das müssen wir festhalten. Das kann ich annehmen, das kann ich ablehnen. Und deswegen wollen wir uns jetzt einmal in diese Schule Abrahams des Glaubenlernens hineinmachen. Liebe Freunde, es gibt ja heute so einen Wirrwarr im Glaubensbereich. Die einen sagen, oh, Gott ist überall, den finde ich im Holzstückchen, den finde ich im Garten irgendwo unter der Eiche, den finde ich irgendwo. Ach, irgendwas ist doch mit Gott immer los. Er ist in allen Dingen der Schöpfung. Aber es gibt so viel Glaubensunsicherheit und viele kehren auch ja, biblischen Dingen den Rücken, weil sie sagen, da blickt ja überhaupt keiner mehr durch. Wo soll es denn da überhaupt lang gehen? Aber unser Abraham wird uns in drei Schritten jetzt ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich habe drei Schritte mitgebracht. Kein Aufbruch ohne Abbruch. Kein Abbruch ohne Neubruch. Und kein Neubruch ohne Durchbruch. Ihr merkt, da wird viel gebrochen. Also, fangen wir an. Abraham, wir gehen einfach mal nach Ur. Das ist ja so eine chaldäische Siedlung im Grenzbereich des Iran. Und da hat man durch Grabungen wieder einiges herausgeholt, nicht alles, aber es muss eine Ur, eine sehenswerte Anlage gewesen sein. Mit einem besonderen Wahrzeichen. In Hamburg ist das Wahrzeichen der Michel, oder? Bin ich doch richtig? Also Bremen hat Roland, da wird es irgendein anderer sein. Als Eiffelturm weiß man genau, das ist Paris. Und in Ur, was hat man da gehabt? Einen aufgeschütteten Berg und dort auf diesem Terrassenberg war ein Tempel des Mondgottes Nanasin und seiner Frau Ningal. Ja, die Chaldäer waren handfeste Mondanbeter. Die Urbewohner waren sterngläubig. Die Abrahamsleute waren Himmelsgucker. Ja, jetzt schau her. Hätten wir gar nicht gedacht, nicht? Nach solch einer Sache, die wir überhaupt von Abraham nur kennen. Und dann, wenn die sengende Sonne hinter dem Wüstensand verschwunden war, dann zog ein großer Pilgerzug rauf auf diesen Berg, den Tempelberg, um dort letztendlich, ja, wie soll ich sagen, nach den kosmischen Mächten zu gucken. Da sagte man, was hat der Mond mit meinem Leben zu tun? Da hat man nach den Tierkreiszeichen geschaut. Sagen denn die Konstellationen mir irgendetwas, was dort oben abgeht? Habe ich unter einem guten oder einem schlechten Stern meinen Geburtstag? Oh, da wird es kritisch. Ich bin im Zeichen des Maulesels geboren. Also nur, dass man es weiß. Und dann haben wir es doch heute auch noch. Die Astrologie feiert ja fröhliche Urstände. In Bremen, jedes Mal im Weserkurier, kann man an Silvester fürs neue Jahr eine Doppelseite Horoskop sich herausnehmen. Nun denn, viele propagieren ja New Age, das Wassermann-Zeitalter lässt grüßen, New Age lässt winken. Was sagt Jupiter, was sagt Saturn, was sagen die Zwillinge? Warum sind wir denn ganz Ohr, wenn es um so ein Horoskop geht, wenn es um diese Dinge des Sternendeutens geht? Das sind irgendwelche Sphärenklänge, die ich vielleicht höre. Warum hinaus in die eiskalte Gestirnswelt gucken? Oder wir schauen in uns hinein, gibt ja viele, die gar nicht rausgucken können. Da gucken sie in sich rein und sagen, ah, jetzt muss ich das Göttliche, das Gute in mir herausholen. Also ich bin ehrlich, ich habe bei mir noch nichts Gutes gefunden. Wenn ich in den Keller meines Herzens gucke, da schreien die Hunde. Ich sage so ehrlich. Aber Abraham ist ein ganz anderes Licht aufgegangen. Schau, die Monde sagen ihm nichts, die Sterne schweigen sich aus und da auf einmal kommt aus dieser toten Stille des Weltraumes eine Stimme. Der Herr spricht das erste Wort. Nicht Abraham, nicht sein Knecht. Dessen Antwort ist ja immer nur schweigender Gehorsam. Von Gott geht immer einseitig zuerst die Initiative aus. Und Gott sprach, das heißt es dort. Der Herr sprach, obwohl er eigentlich nach diesen Paradiesgeschichten hätte schweigen müssen. Gott sprach, obwohl er sich nach diesem Kainsmord zurück hätte ziehen müssen. Gott sprach, obwohl die Sprachenverwirrung in Babylon, da war ja schon alles gesagt. Und Gerhard von Rath, einer der großen Theologen, sagt, die lästige Frage, die lastende Frage wird beantwortet. Dieser gütige und langmütige Herr schweigt nicht, obwohl der Start mit der Menschheit völlig in die Hose gegangen ist. Also was ich mit Abraham mache, mit Eva und mit Adam, ich hätte so an der Wand weg. Und dann machen wir was ganz Neues. Nein, Gott kann es sich erlauben, auf seine Macht zu verzichten. Und wenn ich die Bibel dann immer sage, meinen Schülern und sage, du, da habe ich 2000 Seiten Reparaturanleitung, wie kommt denn der Mensch, der sich von Gott getrennt hat, mit Gott wieder klar? Gott schweigt nicht. Jetzt greift Gott in diese Heilsgeschichte, die er macht, hinein. Er greift sich aus diesem ganzen Gewirr des Völkergewirres, muss man es einfach mal lesen, 1. Mose 6 bis, da kommt der Noah noch und so 8 und 9 und 10 und 11, nur Genealogien, Toledot auf Hebräisch, wo man eigentlich sagt, Mensch, wie geht's denn da? Ne? Und da greift er sich einen heraus, den Abraham, und sagt jetzt, du, mit dir mache ich jetzt Geschichte. Mit dir mache ich Heilsgeschichte. Und Gott sprach zu Abraham. Und Gott sprach zu Isaak. Und Gott sprach zu Jakob. Er sprach zu Mose. Er sprach zu David. Er sprach zu Jesaja. Er sprach zuletzt. Ja, durch wen hat er zuletzt gesprochen? Durch seinen Sohn. Das ist es. Gott ist ein redender Gott. Der ist nicht hinter den sieben Bergen, wie ich es früher immer gedacht habe. Braucht er so fröhlich sein Pfeifchen nicht und lässt uns alle fünf gerade sein lassen? Nein, nein, nein. In Christus hat er noch einmal ganz deutlich gesagt, wie die Reparaturanleitung Gottes für unser Leben ausschaut. Der Herr spricht sein Wort. Er sagt, du, ich sehe dich auf diesem kleinen blauen Planeten in all diesen Myriaden von Sternen. Sehe ich dich? Das ist doch sensationell. Wenn man ins All hineinkommt, da gibt es kein Ende. Da geht es immer weiter. Das kennen wir gar nicht. Nur der Kreis hat nie ein Ende. Und wir gehen immer weiter und immer weiter und immer weiter. Noch eine Galaxie. Noch. Gibt es da nicht eine Mauer? Nein, gibt es keine. Das zeigt uns die Größe Gottes an. Glauben heißt hineinhören in das Wort Gottes, der spricht. Ganz persönlich. Ein zweites, es ist kein Abbruch ohne einen Neubruch. Wir wollen noch einmal die Sightseeing-Tour nach Ur machen. 1300 Meter lang war diese ganze Stadtanlage und das lohnt sich. Außer dem Mondtempel, da gab es noch 7 riesige Stadttore zu bewundern. Da ist ständig der Handelsstrom rein und raus gegangen. Oh, was hat man da nicht in diesen breiten Geschäftsstraßen alles gemacht? Der betäubende Geruch orientalischer Gewürze, der Bazar, alles war zu bestaunen, alles hat man bekommen. Und dann sind dort Häuser gemäß, ach, da ist ja unsere, das, was wir so in Einfamilienhäusern haben, ein Glas dagegen. Und wahrlich, das ist kein Platz für schmutzige Kameltreiber, sondern ein Wohnplatz für reiche Bürger. Und jetzt heißt es, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland. Ja, und jetzt sehe ich den Abraham, wie er in seinem Alter ein bisschen gebückt vielleicht vorm Haus sitzt, und dann sehe ich den Kampf, der jetzt in ihm anfängt. Der sagt, du, hier bin ich auf die Welt gekommen. Hier habe ich doch meine Jugend verlebt. Hier habe ich Wurzeln geschlagen. Hier ist meine Heimat. Und der Herr sprach, Abraham, geh. Geh aus deiner Verwandtschaft. Und jetzt hört er sich in den Nachbarhäusern um und sagt, du, da sagen sie, hier wohnt doch deine Mutter, komm. Und hier leben doch deine Geschwister auch alle. Hier sind deine Nichten und Neffen. Hier ist doch die ganze Sippschaft zu Hause. Du wirst doch nicht gehen wollen, Abraham. Und trotzdem, der Herr sprach, Abraham, geh aus deinem Haus. Und dann hört er sich in der Wohnung um, der Abraham. Er hat ja noch nicht alles ausgelotet. Hier habe ich mich eingerichtet, die Feste gefeiert. Dort war der Mittelpunkt, das ist mein Zuhause. Aber der Herr sprach, Abraham, geh. Und der Herr sagt, geh raus. Geh aus allem, was bisher in deinem Leben dich getragen hat, wo du so viel Wert aufgelegt hast. Geh! Sozial, wirtschaftlich, religiös, er soll alles hinter sich lassen. Man kann sich ja diese Zumutung Gottes gar nicht steil genug vorstellen. Vaterland ist und bleibt Heimatland. Die Verwandtschaft ist durch keine Gemeinschaft zu ersetzen, wenn sie denn intakt ist. Das eigene Haus bleibt immer noch My home is my castle. Könnte man denn nicht irgendwie Gott beides so ein bisschen kombinieren? Gott und Verwandtschaft, Gott und Eigenheim, ja, Gott und meine religiösen Pläsierchen. Ja, das wünschen wir uns. So ein Überziehergott, der alles so schön einlullt und eindeckt, in seiner großen Güte alles zulässt, was so mein ganzes Leben bisher ausgemacht hat. Aber Gott ruft uns aus dieser Sicherheit heraus. Das heißt Glauben. In ein Land, das ich dir zeigen will. Und Gott kommt ja jetzt nicht zum Abraham, kann man sich so vorstellen, und sagt, also da hat Abraham ja noch mitgemacht. Und vielleicht ein Campingtisch aufgestellt, und dann hätte er gesagt, oh, ich habe hier so vom Alpenschutzverein so eine Karte, lauter Kreuzchen habe ich da drauf gemacht. Jetzt muss nur von einem Kreuzchen zum anderen gehen. Aber da hätte Abraham vielleicht gesagt, Mensch, ja, oh, aber so ein Alpvereinsweg ist das nicht gewesen. Dieser Abraham muss alles hinein in ein Dunkel, ins Ungewisse. Merken wir etwas? Da wird nur noch dieser Jesus, den er jetzt auch den Ruf bekommen hat, wichtig für ihn. Calvin hat gesagt, er muss gehen wie eine Feder. Schon mal jemand eine Feder in die Luft geworfen? Ein bisschen Wind kommt nicht und schwupp, und man kann sie gar nicht richtig auffangen. Und sind es so fünf Federn, die kriegt man gar nicht wieder zusammen. Geh du aus allen Sicherheiten heraus, allein auf das Vertrauen auf mich. Und wir denken ja immer, dass mit dem Glauben ist so eine, ja, so eine lebenserleichternde Sache. Ha, daheim läuft es besser, das Geschäft geht besser, Krankheit wird besser, es wird alles immer besser. Bei meinen Schülern habe ich immer gesagt, naja, komm zu Jesus und die Pillen gehen weg und wird alles immer gut, du schreibst nur noch 15 Punkte. Nein, das ist leider ein Trugschluss. Wenn wir anfangen, unser ganzes Leben Jesus anzuvertrauen, dann geht es nicht besser, sondern im Glauben gehen wir besser. Merken wir den Unterschied? Das ist der Unterschied. Es ist doch nicht wahr, dass es dann immer besser geht. Und jetzt kann man dann vielleicht sagen, wenn Gott uns das Wort als Spiegel vorhält, dann kann man vielleicht sagen, Thomas, du hast viel geklaut, das habe ich. Bevor ich Christ wurde, ich habe mein Leben erst durch einen Holzhammer Jesus anvertraut. Wer bei 110, 120 vollbefahrene Autobahnen absteigt, nicht weil wir besonders übermütig waren, sondern weil das Hinterrad zusammengebrochen ist von dem Motorrad und dann auf dem Hosenboden ausbremsen, da bleibt in der Regel nichts mehr übrig, als noch ein bisschen was von Sarg. Und uns ist nichts passiert. Meine Frau hat eine Gehirnerschütterung gehabt und Schlüsselbein durch. Bei mir war es das Gehirnerschütterung, aber auch nichts passiert. Und da war mir klar, Thomas, jetzt hat Jesus mit dem Zaunpfahl gewunken. Jetzt, wenn du jetzt nicht umkehrst, dann wird es noch schlimmer. Und dann habe ich Bindungen gelöst. Dann bin ich ins Kaufhaus und habe das gestohlene Zeug zurückgebracht. Ich habe das meinen Schülern auch immer wieder so. Es ist ein dunkles Kapitel meines Lebens. Aber da hat Jesus aufgeräumt in meinem Leben. Das passiert dann, wenn jemand zum Glauben kommt. Jahwe sagt zu Abraham, geh. Und was er jetzt zurücklassen muss. Wir sehen es, wir haben genau denselben hebräischen Begriff noch einmal. Geh, für dich allein heißt es im Hebräischen. 1. Mose 22, wo die Opferung stattfindet. Genau dasselbe hebräische Wort, geh, für dich allein. Und jetzt ist Abraham Mutterseelen allein. Nein, völlig falsch. Jesus geht voran. Ich sage deswegen Jesus, weil hier Christus im Alten Testament auftaucht. Und dieser Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland. Und es gibt keinen Aufbruch ohne ein neues. Gott lässt uns doch nicht ins Niemandsland reinlatschen. Sag, komm, du gehst halt und ich brauche mal Pfeife weiter dahin. Nein, er geht doch voran. Er ist nach seiner Auferstehung den Jüngern vorangegangen. Er ist dem Paulus vorangegangen. Und dort, wo sie in die Mission gegangen sind, ist Jesus vorangegangen. Und auch bei einem Abraham ist Jesus vorangegangen. Und jetzt hat dieser Abraham, ja, wenn wir noch einmal zurückschauen, wie er gerufen wird, lässt er seine Vergangenheit zurück. All das, was gewesen ist, soll er zurücklassen. Die Zeit, die 25 Jahre des Wartens auf den Sohn, legt er seine Gegenwart auf den Tisch. Und bei der Opferung Isaaks legt er seine Zukunft auf den Tisch und sagt, Herr, mach du was draus. Ich gehöre dir mit Haut und Haaren. Billiger ist Glaube nicht zu bekommen. Wer Gott bedingungslos folgt, macht keinen schlechten Tausch. Wir sind ja immer die Rechner. Ja, Rechner, das war Petrus auch, nicht? Ja, wir haben alles verlassen. Jetzt aber, was kriegen wir denn jetzt dafür? Sagt Jesus, nein, nein. Was du um meinetwillen hier dran gibst, wirst du vielfältig wiederkriegen. Das ist Glaube. Wer sich dort an Jesus hinhängt, der bekommt, aber jetzt nicht mit dem Rechenschieber, ja. Es gibt so eine nette Geschichte, wo der eine, der Junge sagt, ah, Papa, ich habe gehört, wenn ich jetzt im Namen Jesu was bete, ja, das kriegt man auch. Und dann sagt er, ja, klar. Wenn ich jetzt zum Mofa bete, ne, wir merken, also Gott ist kein Wunscherfüller. Aber das, was wir brauchen, will er uns geben. Und ein drittes noch, kein Neubruch ohne Durchbruch. Und bevor wir jetzt diese alte Stadt Ur verlassen, wollen wir doch noch einmal dem Fremdenführer folgen. Eine leichte Brise kommt gerade übers Meer herüber und lädt uns ein. Und vielleicht saß da Abraham und hat über die Vergangenheit ein wenig sinniert. Dachte, wow, vor 70 Jahren, da bin ich da auf den Baum geklettert, den Ölbaum und habe da die Oliven heruntergeholt und alles Mögliche. Und dann denkt er, oh, dann kamen 70 Jahre Mühe und alles Mögliche, was da so ist. Und jetzt, der Lebensabend, Die Schatten werden immer länger. Mitten in diese Gedanken hinein spricht Gott: Geh, du sollst ein Segen sein, Abraham. Und dann schaut er auf seine Füße und sagt: Ach Herr, ich kann nur noch kleine Schritte machen. Es geht nicht mehr so richtig. Herr, ich bin doch schon 75. Ich und gehen? Gott sprach: Ja. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann schaut Abraham noch weiter runter und sieht den Stock auf der Erde, den er zum Gehen benötigt. Herr, ich bin doch schon Rentner. Gott sprach: Geh, du sollst ein Segen sein. Weißt du, Friedrich Hepbuch aus der Hofacker Gemeinde erzählte mal eine Geschichte von einem Arzt. Und dieser Arzt wollte in die Mission gehen. Und kurz vor seiner Aussendung, schwerer Unfall auf der Karlsruher Autobahn, querschnittsgelähmt. Alle haben sie gesagt, das geht überhaupt nicht. No-go. Ein Arzt im Urwald mit dem Rollstuhl, das können wir nicht machen. Und er wusste, es ist mein Ruf. Und er ist gegangen und zum Segen für viele geworden. Auch das geht. Wir merken, ja, der Teufel schläft ja auch nicht. Der hat 5000 Jahre Vorsprung. Der weiß doch genau, wie er uns packen kann, dass wir andere Wege gehen, als die er uns zeigen möchte, unser Heiland. Und jetzt, es nützt doch nichts an unseren Füßen, da wissen wir doch, ach, was ist da Schwachheit. Die Hände, die zittern, ist doch alles so. Und die ganze Person ist doch Unvermögen. Herr, ich bin zu alt, ich bin zu verbraucht, ich bin zu ungeschickt. Herr, ich bin doch zu gar nichts nütze. Und Gott spricht: Geh, du sollst ein Segen sein. Du kannst ein Segen sein, du darfst ein Segen sein, weil dich Jesus segnet mit himmlischen Gütern. Gott kennt keine Pensionsgrenze. Er kennt auch Spätberufene mit 80, sind genauso noch tauglich. Er kennt auch keine Volljährigkeitsgrenze. Auch 13-Jährige, Frühberufene kann er gebrauchen. Gott kennt überhaupt kein Lebensalter, das nicht das beste Alter für ihn wäre, wenn man sich ihm anvertraut. Und jetzt kommen diese Segensverheißungen, 7 Stück sind es, die möchte ich jetzt gar nicht alles durchgehen, wäre hochinteressant, einfach da noch etwas tiefer hineinzugehen. Ja? Ich nehme nochmal 4 Punkte. Erstens, habe keine Angst vor morgen. Abraham hatte Angst, er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Und er sagt: Hab keine Angst, ich bin dein Schutz. Und wenn Sie an der Hand mal Kinder gesehen haben, kleine Kinder, die gehen an die Hand mit 2 Jahren, 1,5, wenn sie laufen können, 3 Jahre, sie gehen an die Hand und sie gehen dorthin, wo der Erwachsene, den Elternteil, sie hinführen. Und so ist es doch auch bei Abraham gewesen. Die ersten Schritte im Glauben hat Gott ihn doch herangenommen, hat ihm gesagt: Du, geh doch in diese Richtung, schlag diesen Weg ein, den ich dir zeigen will. Ich bin dein Schutz, unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde beschirmt. Das ist das Wunderbare. Dann haben wir ein zweites: Hab keine Komplexe vor morgen. Das ist es doch. Du möchtest vielleicht, bist vielleicht eine kleine Nummer und denkst: Ach was, mit mir ist immer viel los. Geht doch alles schon so. Und weißt du, ich war öfters mit Schülern bei Jugendtraining für Olympia in Berlin, war Landesmeister in Tränen geworden, ob Rudern war, Badminton oder andere Sportarten. Und dann tauchen dort bei der Siegerehrung alle Namen. Nicht nur die ersten, zweiten, dritten. Alle werden genannt. Und im Journal nachher jeder Name, wo sie herkommen, welche Schule und so weiter. Und da waren meine Schüler mächtig stolz und sagten: Herr Garger, gucken Sie mal, da stehen wir drauf. Das Journal veraltet. Aber wichtig ist, dass wir wissen, dass unser Name in einem anderen Journal eingetragen ist. Alle, die wir hier sitzen, in dem Journal des Buch des Lebens. Wenn du dort eingetragen bist, dann, weißt du, was dann ist? Dann hast du ewiges Leben. Du wirst mit roter Tinte dort eingetragen. Jeder, der sein Leben Jesus Christus anvertraut, wird in dieses Buch des Lebens eingetragen. Und wer dort drin steht, kann man die Offenbarung lesen, 20, der kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, weil Jesus das Gericht dort am Kreuz getragen hat. Und deswegen auch meins. Ein dritter Segen, keine Sorgen vor morgen. Das ist ja eine ganz große Sorge immer wieder. Was kommt auf uns zu? Was wird denn morgen sein? Wie können wir morgen überleben? Reicht die Rente noch? Bin ich meinen Arbeitsplatz los? Es geht ja heute alles über Kopf fast. Dann weiß ich, diese Segenszusage gilt auch mir. Ich will dich segnen, dass du ein Segen seist. Liebe Freunde, für diese Verheißungen ist es nie zu spät. Egal, was du gemacht hast. Diese Verheißungen, wo wir immer denken, Herr Gottes Wort ist immer so eine windige Sache, da weiß man nicht genau, was Sache ist. Nein, nein. Dieses Wort Gottes, diese Zusage ist fester als Zement, Beton eingegossen oder sonst irgendetwas. Und wir merken, diese Verheißung, schreibt ein Ausleger, Glaube und Gehorsam sind eineiige Zwillinge. Der Glaube kommt nie ohne Gehorsam aus. Der Gehorsam wohl ohne Glaube. Das, ja, aber auch nicht immer. Aber das sind zwei, die hier zusammengehören. Und dann wollen wir uns doch aufmachen. Wir wissen nicht, was kommt. Da ist jemand im Krankenhaus vielleicht von unseren Verwandten, Freunden. Wir wissen nicht, was kommt im letzten Augenblick. Aber wir wissen, dass diese Glaubensfüße hindurchtragen. Warum? Weil Jesus es gesagt hat. Er hat mit seinem Blut am Kreuz von Golgatha dafür bezahlt. Deswegen kann ich mich darauf stützen. Und wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben, dann ist das so. Du musst es einfach probieren. Lass dich einfach in diese Hand dieses auferstandenen Jesus, der hier schon Abraham den Weg weist, führen. Luther sagt einmal, der Glaube sieht auch im Dunkeln. Ja, der Glaube sieht auch im Dunkeln. Das ist es, was wir brauchen. Wohl dem, der einzig schaut nach Jakobs Gott und Heil, wer dem sich anvertraut, der hat das beste Teil. Amen.